365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio, Radio Technikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Primarius Christian Jaksch ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, Arzt für Allgemeinmedizin, Zusatzfacharzt für Geriatrie und Leiter der Abteilung für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie des Landeskrankenhauses Graz. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365. Christian Jaksch. Christian Jaksch, in den letzten Wochen und Monaten wird tatsächlich mehr über psychisches Wohlbefinden von jungen Menschen in der Öffentlichkeit gesprochen. Es ist nicht zu übersehen, da geht es um mehr Kinder- und Jugendpsychiatrieplätze, da geht es um mehr Psychotherapie auf Krankenschein und eine Versorgung in der Schule. Findet denn ein ähnlicher Prozess auch in Bezug auf ältere Menschen und deren psychisches Wohlbefinden statt?
Nein, in der Pandemie war es ganz interessant, dass die älteren Menschen und Hochbetagten relativ stabil waren, wissen wir aus den Arbeiten, bedingt dadurch, dass Ältere ja schon mehr mitgemacht haben. Das hat die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die gesagt haben, ja, das schaffen wir schon, wir haben schon anderes bewältigt. Jetzt, nach der Pandemie, merkt man wieder, dass es doch eine Zunahme der Depression, der Angsterkrankungen gibt und vor allem auch der Einsamkeit, ein Riesenproblem. Wir sprechen in der Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie auch von einer neuen Epidemie, die auf uns zukommt, was die Einsamkeit der alten Menschen betrifft, wo es ja auch schon europäische und auch internationale Aktivitäten gibt zu dem Thema. Aber ja, es nimmt zu jetzt wieder.
Wie ist denn das ganz grundsätzlich, um da nicht nur von der Gegenwart zu sprechen, sondern vom Verlauf des Lebens, wenn man so möchte? Körper und Geist hängen zusammen. Wir wissen, jedes psychische Problem hat auch eine physische Auswirkung und umgekehrt. Wenn jetzt mein Körper nachlässt, als älterer Mensch tut er das, werde ich dann grundsätzlich psychisch krank?
Grundsätzlich nicht, sondern es kommt darauf an, wie man im Leben gelebt hat, wie man mit körperlichen Veränderungen umgeht. Also wir bezeichnen das primär als Anpassungsstörung. Wie kann ich mit dem Alter umgehen, mit der Veränderung in meinem Leben umgehen, mit den Aufgaben, mit den Verlusten, die auf mich zukommen? Das ist einmal ein Aspekt. Aber wir wissen auch, dass also Menschen über 65 zu 25% im Laufe ihres höheren Alterns sozusagen eine psychische Erkrankung entwickeln, die behandlungsbedürftig ist. Also von einem Viertel kann man das ungefähr annehmen, dass sie Hilfe brauchen.
Ein Viertel, immerhin. Einsamkeit, das ist so Ihr Thema. Ich füge da jetzt noch die Zerbrechlichkeit dazu, die durch die körperliche Statur dazukommt. Sollte man ab einem gewissen Alter bereit sein, über Antidepressiva nachzudenken als Grundversorgung, um sich zu stärken, damit der Botenstoffhaushalt im Kopf beim älteren Menschen auch in Ordnung bleibt?
Das würde nichts bringen. Also wir wissen, Antidepressiva helfen bei der mittelschweren bis zu schweren Depression, bei der leichten hilft es nichts und bei Anpassungsstörungen. Also viel wichtiger wären Beziehungen, ja. Viel wichtiger wären soziale Kontakte, Einbettungen in verschiedenen Strukturen, ob es jetzt Seniorengruppen sind oder andere Aktivitäten. Gerade jetzt bei unserer Tagung war das Thema auch wieder Bewegung und Sport ganz wichtig. Also in Bewegungsgruppen zu gehen, in Fitnessstudio zu gehen zum Beispiel und viele andere Möglichkeiten wären viel wichtiger als Prävention, sowohl wie die körperliche Gebrechlichkeit oder Frailty, wie wir das nennen, und auch fürs psychische Wohlbefinden.
Jetzt haben wir vorhin schon kurz im Vorgespräch darüber geredet, dass man Prävention im Kinderalter beginnen sollte, damit dann der alte Mensch mehr Resilienz hat. Mhm. Sollte man nicht vielleicht auch Altersheime immer grundsätzlich mit einem Kindergarten zusammenbauen?
Na, die Geschichte war ja, wie das entstanden ist. Das erste Modell war ja in Frankreich. Da war es so, dass ein Bürgermeister in die Situation gekommen ist, dass er sowohl ein Seniorenheim bauen musste wie einen Kindergarten, aber zu wenig Geld hatte für beide Projekte. Und dann hat er die grandiose Idee gehabt, in einem Gebäude sozusagen beides unterzubringen. So ist es eigentlich entstanden. Und es hat dann Nachfolgeprojekte gefunden, weil natürlich Kinder zu den Alten gehen und die Alten in die Kindergarten gehen, dort vorlesen oder sie gemeinsam basteln, spielen miteinander. Das macht durchaus Sinn. Weiterentwicklung sind diese Mehrgenerationenhäuser, die sicher die Zukunft werden. Wir werden wegkommen von diesen Seniorenheimen oder Altersheimen, wie sie noch nennen. Manchmal wird es halt schön Seniorenresidenz genannt, was nichts anderes ist, nur viel teurer. Also ich glaube, die Mehrgenerationenhäuser und Wohnungsmodelle, das wird sicher die Zukunft sein, wo Familien, Alte, Kinder, Jugendliche gemeinsam, Studenten gemeinsam leben.
Denken Sie, und da komme ich jetzt zu einem dieser heiklen Themen im Alter, nämlich die Vorbereitung auf Sterben, dass wir dann als Gesellschaft auch den Tod wieder mehr zulassen, dass der in solchen Mehrgenerationenhäusern dann eben auch Alltag wird?
Ja, das wäre wünschenswert. Das ist nach wie vor leider, obwohl die Gesellschaft immer älter wird, das Sterben und der Tod wird immer weiter hinausgeschoben. Es darf auch niemand mehr sterben. Also wir sehen das bei uns, dass wir dann Aufnahmen von 105-Jährigen bekommen, von Seniorenheimen, wo man sich denkt, was sollen wir noch tun und können tun? Also das ist nach wie vor ein Problem. Und auch die Medizin, die viel Gutes erreicht hat, aber leider Gottes auch die Grenzen immer weiter hinauszieht, dass 90-Jährige operiert werden, Interventionen gesetzt werden, die dann dazu führen, dass sie nicht mehr gut aussteigen. Und da muss man sich sicher von der Ethik überlegen, wie wir weiter tun. Nicht? Wo sind die Grenzen? Was ist machbar? Profitiert der wirklich noch davon, was man Interventionen in der Medizin macht? Und kriegen wir nicht ein anderes Bild auch von Palliativ- und Hospizmedizin, das wichtig ist in der Relation zum neuen Sterbeverfügungsgesetz, was wir auch haben? Also eigentlich gehört das Sterben und der Tod zum Leben dazu und ist ein Teil des Lebens und das wird immer wieder vergessen, habe ich den Eindruck.
Aber alte Menschen können das nicht vergessen, weil neben ihnen sterben die Freundinnen, die Freunde weg. Sie werden immer wieder mit einer Pate konfrontiert, mit dem Begräbnis, zu dem sie vielleicht gar nicht mehr hin können, weil sie es körperlich nicht schaffen. Wo holen denn da die Menschen überhaupt noch ihren Sinn und warum, ganz blöd gefragt, wollen die überhaupt noch leben?
Also ich kann gerade aktuell von einem Gespräch vor 3 Tagen mit einer Patientin sprechen, die ist 85, die gesagt hat, ja, sie hat jetzt rundherum alle verloren. Ihre 2 Schwestern sind gestorben, ihre 2 besten Freundinnen gestorben, der Mann schon vor 5 Jahren und der letzte Auslöser war dann noch der Hund, warum sie dann zu uns stationär gekommen ist mit einer schweren Depression und sie gesagt hat, es ist niemand mehr da rundherum. Und das ist natürlich schwierig, wenn so viele Verluste sind in kürzerer Zeit oder innerhalb von 5 Jahren, wie es bei ihr war, wieder neue Beziehungen zu entwickeln. Und deshalb ist es wichtig, präventiv schon im Alter von 50 oder auch 60 auch schon zu überlegen, Beziehungen aufzubauen, auch zu Jüngeren und zu anderer Generation. Es wird immer dann in der eigenen Generation geblieben und dann bleibt man vielleicht alleine über. Also ganz wichtig, früher schon an das Denken zu Jüngeren auch Beziehungen aufzubauen als wertvolle Ergänzung zum Leben.
Ich bleibe ein bisschen trotzdem noch beim Tod. Wie ist denn das in einer Welt, die immer weniger, zumindest hier bei uns in der westlichen Welt, mit Religionen und Gott sich identifiziert? Das Transzendente hat ja durchaus vielleicht Hoffnung gegeben in früheren Generationen. Heute kommen schon Menschen ins Sterben, die von sich keine Beziehung mehr zur Kirche oder zur Religion haben. Erleben Sie das anders? Sind die einsamer?
Also das, was man sieht, die jetzt 90, 80, 90, 100-Jährigen haben schon noch einen guten Bezug zur Religion, sind noch eingebettet, wie wir das nennen, in Religion und haben da auch Modelle für sich entwickelt. Aber das, was wir auch sehen, ist, dass das auch ein Verlust ist. Und es gibt viele Ansätze, dass Spiritualität wichtig ist. Deshalb verwenden wir den Begriff. Der kann von verschiedenen Bereichen kommen.
Viel besser als Religion.
Genau, das Spirituelle, ob das jetzt Menschen sind, die sich mit Buddhismus beschäftigen, mit Naturphilosophien oder was jetzt ganz groß im Kommen ist, mit dem ich mich auch lange beschäftigt habe, sind die Stoiker. Also es gibt wieder eine philosophische Praxis, es gibt philosophischen Unterricht und gerade die Stoiker zum Beispiel haben ein Modell für gutes Altern auch und für gutes Leben und man merkt, die Menschen haben ein Bedürfnis danach und beschäftigen sich mit diesen Dingen auch wieder.
Bevor ich dann zum nächsten großen Thema der Belastung, dem Schmerz komme, möchte ich Ihnen die Frage stellen, gibt es auch sowas wie ein gutes Gefühl im Alter, beispielsweise, dass ich nichts mehr werden muss, nehmen auch ältere Menschen Dinge als positiv wahr?
Also wenn man das so sieht, wenn wir ein gutes, gelingendes Leben geführt haben, dann kommen wir zu dem Schritt der Weisheit. Und es gibt Menschen, die das haben. Ich habe einige kennengelernt, die das auch entwickelt haben. Aber es ist natürlich nicht einfach, weil man sehr an sich arbeiten muss. Es ist nicht so, dass es vom Himmel fällt oder geschenkt wird, sondern man muss daran arbeiten und dann kann man das entwickeln. Und das sind Menschen, die sehr gut altern können und auch sehr gut und beruhigt in das Sterben hineingehen.
Ist das nicht irre? Wir reden über so alte, archaische Werte. Hat das nur damit zu tun, weil wir beide in einer Klosterschule waren und vielleicht noch aus der Zeit gefallen sind? Oder sind das eben die Dinge, die sich am Ende des Lebens stellen?
Sie stellen sich am Ende des Lebens, nur die Frage ist, stellt man sich dazu? Das ist das große Thema und das ist Aufgabe, die wir als Alterspsychotherapeuten haben. Also die jetzt viel Ältere kommen nicht sehr in die Psychotherapie, vor allem Männer nicht, Frauen mehr. Aber die Generationen, die jetzt älter werden, für die ist Psychotherapie selbstverständlich und wird auch im Alter selbstverständlich sein, dass sich die Hilfe holen, Beratung, Psychotherapie. Und in diesen Settings werden diese Themen besprochen.
Heute bei 365 der Leiter der Abteilung für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie des LKH Graz, Christian Jaksch.
Dann komme ich jetzt zu einem Thema, das ja auch für viele ältere Menschen eine unfassbare Herausforderung ist. Und zu Recht, glaube ich, besteht die große Sorge, dass ich einmal mit chronischen Schmerzen zu tun habe, dass ich da nicht mehr rauskomme. Wie begegnet man Schmerz?
Also man muss beim Schmerz einmal zwischen dem akuten und dem chronischen Schmerz unterscheiden. Der akute Schmerz ist ja ein wichtiges Signal, was wir brauchen, um zu überleben. Ohne akuten Schmerz würden wir nicht überleben können. Die Schwierigkeit ist, wenn das dann chronifiziert, was wir als eigene Erkrankung bezeichnen. Und der chronische Schmerz braucht einen Zugang auf mehreren Ebenen. Es muss sowohl ein medizinischer Zugang sein, genauso wie ein psychotherapeutischer, genauso wie ein spiritueller Zugang, auch ein psychosozialer. Weil wir wissen, dass sowohl der somatische wie der psychische Schmerz, also Einsamkeit wäre ein psychischer Schmerz, im Gehirn nebeneinander liegen. Und deshalb muss man das multidimensionell betrachten und auch behandeln. Und es ist interessant, wir haben zum Beispiel Menschen mit einem psychischen Schmerz, Einsamkeit, die Schmerzmittel nehmen, um weniger Einsamkeit wahrzunehmen. Und umgekehrt gibt es diese Dinge, dass also körperlicher Schmerz sehr gut mit Psychotherapie anspricht, auch mit Antidepressiva, mit Bewegung, Physiotherapie und so weiter und Beziehungen. Wenn wer gute Beziehungen hat, wissen wir, weil Schmerz ist ja einerseits der Schmerz, den man empfindet im Körper und das andere, zweite Teil ist die Schmerzverarbeitung. Und je besser wer in seinem Leben lebt, je besser seine Beziehungen sein, seine Eingebundenheit, desto besser ist sein Schmerzverarbeitungssystem. Und wenn wer einsam ist, empfindet er Schmerz wesentlich stärker, als wenn wer gut eingebunden ist. Deshalb muss man Schmerzbehandlung viel größer denken, als nur Schmerzmittel zu geben.
Vielleicht auch hier wieder in Generationen, denn bei Kindern, da beobachten wir das Bauchweh ja noch, weil sie Sorgen haben, in die Schule zu gehen, ohne dass sie ein Virus haben.
Genau. Also und auch ältere Menschen kommen ja auch mit psychosomatischen Beschwerden oft und mit somatischen Schmerzen und dahinter verbirgt sich die Depression oder die Angst oder die Einsamkeit.
Jetzt zum doch so unfassbar verbreiteten Thema der Demenz und dieser Horrorvorstellung, dass man nicht mehr weiß, wer man ist, wo man ist und wen man kennt. Wie können Menschen das aushalten?
Ich glaube, man muss einmal klar differenzieren. Es heißt immer der alte Mensch und Demenz. 90-Jährige haben zu 30% eine Demenz, 70% nicht. Und das wird immer wieder vergessen. Wenn man sieht 90-Jährigen, glaubt es, sind alle dement. Das stimmt nicht. Die 30% im 90-Jährige haben natürlich das Problem, dass sie sehr viel Unterstützung brauchen. Es beginnt ja schleichend. Ne? Und es ist ganz wichtig, präventiv so viel wie möglich zu machen, auf körperlicher Ebene, aber auch auf psychischer Ebene, ein kognitives Training. Man muss die Angehörigen gut aufklären und betreuen. Und es gibt Menschen, die eine Demenzerkrankung haben, die auch ein gutes, gelungenes Leben immer gelebt haben, die relativ gut damit zurechtkommen. Und es gibt Menschen, die sehr leistungsorientiert waren, wo das Kognitive wichtig war, der Status wichtig war, die gesellschaftliche Position, die damit überhaupt nicht gut zurechtkommen. Also es hängt auch mit dem zusammen, wie die Persönlichkeit vorher war, bevor die Demenzerkrankung begonnen hat. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten der Unterstützung von verschiedenen Berufsgruppen, um Demenzpatienten gut zu betreuen.
Verzeihen Sie mir diese naiven Fragen, aber Bemerkt der Mensch, der betroffen ist, dass er dement wird?
Ja, das merkt er. Beginnen tut es meistens mit der subjektiven Wahrnehmung, Dinge nicht mehr so gut speichern zu können wie früher und auch nicht mehr so gut abrufen zu können. Das kann aber sehr viele Ursachen haben. Schilddrüsenerkrankung zum Beispiel, Vitaminmangel, zu viel Alkohol oder sonstige Dinge. Also deshalb muss man das genau untersuchen. Es ist nicht gleich alles Demenz, was Vergesslichkeit ist. Aber man merkt es natürlich. Und viele versuchen dann eine Fassade aufzubauen und zu sagen, ja, ist eh nicht so schlimm, es passt eh alles, ist eh alles in Ordnung. Und leider erwischt man dann die Menschen oft zu spät für die Diagnostik und Behandlung.
Und wie ist es da mit den Angehörigen? Und werden die in unserer Gesellschaft dann auch genug begleitend betreut?
Leider noch zu wenig, glaube ich. Also die Angehörigen brauchen sehr viel. Wir haben in verschiedenen Bundesländern verschiedene Selbsthilfegruppen, Angehörigencafés, Angehörigenbetreuung. Also da gibt es unterschiedliche Modelle in verschiedenen Bundesländern, die ganz wichtig sind. Auch immer wieder öffentliche Vorträge, wo viele Angehörige kommen. Aber natürlich müssen wir aufpassen, dass Angehörige, die pflegen, und der Großteil wird noch von Angehörigen gepflegt, immer mehr in die Einsamkeit und Isolation rutschen, ihre eigenen Beziehungen verlieren sozusagen und auch somatisch krank werden, weil sie auch nicht mehr zum Arzt gehen können. Und deshalb braucht es Modelle wie stundenweise Betreuung, tageweise Betreuung, nicht nur 24-Stunden-Pflege oder Seniorenheim, sondern auch tagsüber Erleichterung, dass Angehörige einigermaßen ein normales Leben führen können.
Pflegende Angehörige geraten in eine Art Co-Abhängigkeit.
Na, Co-Abhängigkeit würde man nicht sagen, weil Co-Abhängigkeit wäre bei Suchtpatienten sozusagen, dass sie wegschauen, dass der für Alkohol trinkt oder für Beruhigungsmittel nimmt, sondern in dem Sinn ist es eine Pflegeabhängigkeit bis zur Erschöpfung sozusagen bei vielen. Und oft ist es so, dass wir oft Angehörige aufnehmen, weil die schon so erschöpft sind und das übersehen einfach, wenn 3-4 Jahre Pflege ist, ohne Hilfe, weil sie sich auch mitschämen, dass der Partner sich so verändert und trauen sie auch nicht mehr hinaus. Also ich glaube, es braucht hier auch in der Gesellschaft sehr viel Aufklärung, sehr viel Integration von Demenzpatienten und deren Angehörigen, dass man das als Teil sieht der normalen Gesellschaft.
Wieder eine Frage, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Man sagt ja manchmal, dass Menschen, die nichts mehr sehen, dann dafür besser hören, lauter so Sayings. Ist denn das bei dementen Menschen vielleicht auch so, dass die dafür auf emotionaler, kommunikativer Ebene sensibler werden?
Sie werden sensibler und das, was bis zum Schluss bleibt, sind die Emotionen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man Demenzpatienten, es gibt eigene Kommunikationsmethoden wie Validation zum Beispiel, wo man sehr sensibel sein muss in der Kommunikation und immer mit denen dort spricht, wo sie gerade sind in ihrer eigenen Realität, weil sonst sind sie überfordert. Sie haben Zeitgitterstörungen, Ortsgitterstörungen. Sie kennen sich einfach nicht mehr gut aus. Aber das, was sie sagen, ist für sie wichtig und real. Und da muss man in der Kommunikation einsteigen, um nicht die Emotionen so hochgehen zu lassen, dass sie damit nicht mehr zurechtkommen.
Jetzt kann ja auch eine Hilfe zur Vermeidung von psychischen Krankheiten im Alter sein, dass ich im Ehrenamt aktiv bin, dass ich also mich sozusagen schon in früheren Jahren um andere kümmere. Wie ist denn das mit der Hospizbetreuung oder der Demenzbetreuung? Was würden Sie anregen, sollte da passieren, bevor man das wagt?
Wir haben die Modelle auch versucht mit Ehrenamtlichen. Es funktioniert in Seniorenheimen, teilweise auch zu Hause, dass solche Modelle funktionieren. Meistens in Studien recht gut, aber dann in der Realität ist es oft ein bisschen schwieriger. Viele Ältere, das ist dann die Frage, wie, nicht? Betreut ein 60-Jähriger einen 80-Jährigen? Kann das gut funktionieren? Hat er selber Angehörige oder nicht? Also es muss wer sein, der keine selber Angehörigen hat, der das machen kann ehrenamtlich. Und dann ist ja die Frage, schafft er das? Also die können auch geschult, sie können auch betreut, es braucht eine Supervision. Weil natürlich wir stationär sehen bei Älteren, Depressive zum Beispiel haben große Angst, so zu werden wie Demenzpatienten. Und man muss dann immer überlegen, schafft es dieser 60-Jährige, einen 80-Jährigen zu betreuen, ohne Angst zu entwickeln, er könnte genauso werden wie er. Also deshalb braucht es gute Schulung und Supervision auf jeden Fall. Aber es wäre sinnvoll, aber es ist nicht einfach, das zu implementieren.
Bei der Hospizausbildung, denke ich, gibt es einen ganz langen Ausbildungsweg, bis ich das bei der Caritas Socialis oder wo auch immer überhaupt machen darf. Gibt es sowas auch bei der Demenzbetreuung?
gibt es Modelle, es gibt einige Initiativen dazu, dass das passiert. Auch zum Beispiel körperliche Bewegung. Wir wissen, dass körperliche Bewegung sinnvoll ist, Ernährung wichtig ist, kognitives Training. Also da gibt es schon einige Modelle oder auch ehrenamtlich, dass man spazieren geht, gemeinsam einkaufen, wenn das nur möglich ist oder so.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe.
Dazu möchten wir Ihnen auch noch das Gespräch mit Leonhard Thun-Hohenstein, dem Gründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg, Folge 757 empfehlen. Oder mit der in Wien aktiv tätigen Hema Svoboda, Folge 723. Sie ist bei Promente. Oder das Gespräch mit dem Leiter des PSD, Georg Psota, Folge 854. Wenn ich den Körper nicht mehr bewegen kann, das wird irgendwann Auswirkungen auf den Geist haben, oder?
Das kommt drauf an. Also das kann man so nicht a priori sagen. Weil natürlich ist eine Einschränkung, eine Behinderung körperlich, die man hat, immer die Frage, wie weit kann ich mich noch gut adaptieren daran oder kann ich es nicht mehr? Das ist einfach die Situation. Und das hängt von vielen Faktoren rundherum ab. Habe ich ein gutes soziales Umfeld, was mich unterstützt, die mich kompensiert? Oder habe ich wen? Also gibt es ja Modelle, die wir auch erlebt haben, wo was über das Zivildiener älteren Menschen helfen und das funktioniert gut und da passiert eine neue Freundschaft, eine neue Beziehung und so weiter, kann das gut kompensieren. Aber es kann natürlich eine Situation geben und das braucht man nicht beschönigen, wo dann viele sagen, ich will nicht mehr. Also so kann ich nicht mehr und so will ich auch nicht mehr leben.
Hat das dann eben damit zu tun, dass ich mich nicht mehr selbstständig ohne Hilfe bewegen kann, im wahrsten Sinn des Wortes, und diese Abhängigkeit auf der Seele drückt?
Ja, also diese Abhängigkeit, weil im Prinzip ist es so, wenn wir als Kinder abhängig sind und Säuglinge und Babys, ist uns das ja noch nicht so bewusst, nicht? Und dann wird man immer selbstständig und selbstständig und ganzes Leben lang arbeiten wir daran, psychisch und körperlich selbstständig zu sein. Und auf einmal passiert eine Situation und gerade bei Menschen, die sehr individualistisch sind, rutschen dann in die Situation, von anderen Hilfe annehmen zu wollen und wollen das gar nicht. Und das ist halt eine große Problematik. Kann das wer annehmen, die Hilfe? Habe ich eine gewisse gute Atmosphäre für mich und die mir helfen, wo das gut möglich ist, oder komme ich in die Situation, das komplett abzuwehren und sagen, na, so will ich nicht mehr. Und das ist auch individuell und von den Persönlichkeiten und von dem Leben abhängig, was die diversen Menschen gelebt haben.
Das ist ja das Wichtigste rund um psychisches Wohlbefinden, dass das total individuell ist. Mhm. Und da kann man nicht so pauschal dran herumdoktern. Deshalb ist eure Arbeit ja so eine Kunst.
Mhm. Vielen Dank.
Wie ist denn das mit den lebenserhaltenden Methoden und Möglichkeiten? Sie haben es vorhin schon ein bisschen beschrieben. Haben Sie da einen inneren Kompass, wie Sie damit umgehen? Wie lange soll man Menschen beispielsweise, die körperlich total am Sand sind, aber geistig noch fit, wie geht man damit um?
Na, wir haben Gott sei Dank gesetzliche Rahmenbedingungen. Nicht? Wir haben das Patientenverfügungsgesetz oder Erwachsenenschutzgesetz, wo jemand deponieren kann, wie es sein soll, wie er am Lebensende behandelt werden möchte. Wenn wir das nicht haben, fragen wir dann die Angehörigen oder wenn wir mit den Betroffenen nicht mehr so sprechen können, ist immer die Frage, wissen Sie, was der letzte Wille war? Welche Maßnahmen sollen wir noch setzen? Und wir versuchen das entweder mit den Betroffenen genau zu besprechen oder, wenn wir es nicht mehr können, mit den Angehörigen, und versuchen das mit den Angehörigen ganz klar zu klären, was wir noch machen, wie weit wir behandeln, im Sinne einer normalen medizinischen Behandlung oder Best Supportive Care, wie wir das nennen, also dass keine Schmerzen mehr da sind und sonst nur die Flüssigkeit zum Beispiel, oder eben diese Entscheidungen treffen, dass auch zum Beispiel nicht mehr wiederbelebt wird, weil wir zu wenig Palliativ- und Hospizbetten haben, dass wir alle Menschen, die bei uns sind, dorthin bringen könnten. Also müssen wir das selber uns helfen und das so machen. Und das funktioniert zu 95%, muss man sagen, sehr gut mit den Angehörigen. Leider, oh Gottes, gibt es immer wieder Angehörige, die das nicht verstehen. Da haben wir die Möglichkeit, noch ein Ethikkonzil einzuberufen, wo auch Theologen dazukommen, Psychologen mit den Angehörigen, wo wir das von anderer Seite noch besprechen mit anderen Ärzten, die nicht in die Behandlung sind. Manche Angehörige verstehen es nicht, dass das vielleicht nicht mehr machbar ist, weil viele noch diesen Machbarkeitsgedanken haben, die Medizin kann alles erledigen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das sehr gut.
Und wir reden wirklich allgemein und nicht vom Einzelfall. Aber was sind so 3-4 Kriterien, wo Sie dann den Angehörigen empfehlen, lass die Person gehen.
Also sicher, wenn ein sehr hohes Alter ist zum Beispiel, wenn man eine schwere Demenz hat, weil man stirbt ja nicht an der Demenz, sondern einem Folgeerkrankung wie Lungenentzündungen zum Beispiel. Wenn wer sehr multimorbid ist, eine große Gebrechlichkeit hat und wenn wir so den Eindruck bekommen, der will nicht mehr, möchte nicht mehr. Die Angehörigen wissen das, weil die Angehörigen oft ein halbes Jahr vorher schon sagen, ich mag nicht mehr, lasst mich in Ruhe. Nein? Die Angehörigen sind dann unsicher, kriegen vielleicht Schuldgefühle, bringen denjenigen noch ins Krankenhaus und dann ist man in der Situation. Aber ich denke, sehr hohes Alter ist sicher die Gebrechlichkeit, die schwere Demenz oder andere schwere neurologische Erkrankungen, wo wir wissen, da gibt es keine Heilung mehr in dem Sinn und keine Besserung, wo wir versuchen, da sehr offen zu sprechen darüber.
Jetzt ist ja der assistierte Suizid für Menschen mit psychischen Erkrankungen ausgeschlossen.
Ja.
Aber trotzdem die Frage an Sie, wie stehen Sie denn dazu?
Also ich kann nur sagen, die Daten von der Schweiz haben ganz klar die Situation belegt. Juristen haben auch gesagt, am Anfang bei diesem Gesetz, ja, da wird sehen, die Menschen müssen keinen brutalen Suizid mehr machen, runterspringen oder sich was antun, wenn sie die Möglichkeit haben. Und das stimmt schlichtweg nicht. Die Schweizer Daten zeigen das ganz klar. Die Suizidraten in der Schweiz sind nicht zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten, sondern es ist eine neue Gruppe dazugekommen, die den assistierten Suizid in Anspruch nimmt. Also damit löst man das Problem nicht. Und man muss ganz klar sagen, die Menschen, die einen Suizid machen, haben zu 80-85% eine schwere Depression. Und damit geht es darum, die Depression zu behandeln. Aber Juristen sagen, und es gibt schon Einspruch jetzt wieder, es müssen psychische Erkrankungen mit somatischen Erkrankungen gleichgesetzt sein, was uns ja wünschenswert wäre in der gesellschaftlichen Position, aber nicht in der Suizidgeschichte.
Das ist doch schräg, gell? Sozusagen, dass der Mensch aufgrund des freien Willens sogar in der Lage ist, sich das Leben zu nehmen, ist eine wichtige philosophische Idee. Und trotzdem ist aber die Durchführung des Suizids in der Regel eine krankheitsbedingte Tat, oder? Mhm. Kann man das so pauschal sagen?
Kann man sagen, ja. Also es haben ja viele Schriftsteller, viele Philosophen darüber geschrieben. Aber der Punkt ist genau der, dass es in vielen Schriften, muss man sagen, in vielen philosophischen Betrachtungen auch verklärt ist, romantisiert wird dieser Suizid, so als Abschied und ich habe so alles erledigt und so weiter. Und man müsste wahrscheinlich die vielen Philosophen oder die sich dann auch das Leben genommen hat, vielleicht im Nachhinein diagnostizieren, ob sie wirklich nicht eine Depression hatten.
Und eines ist doch auch unstrittig, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, dass die Schmerztherapie selbst um den Preis der Lebensverkürzung doch üblich ist, oder?
Absolut, es ist üblich und das besprechen wir auch mit den Betroffenen und Angehörigen, dass man sagen, wenn wir jetzt im palliativen Setting mit einer Opiattherapie anfangen, kann das zu einer Lebensverkürzung führen, aber das ist eben die passive Verfügung und das ist eine andere Situation, als wenn ich aktiv was machen würde.
Weil dagegen hat ja nicht nur niemand was, sondern das ist ja wahnsinnige Hilfe, dass man dann möglichst schmerzfrei leben kann.
Genau, das ist der entscheidende Punkt, weil es sollte niemand am Lebensende Schmerz empfinden, niemand Angst haben, ja, gut schlafen können und die Möglichkeit zu haben, sozusagen mit den Menschen, mit denen eine gute Beziehung ist, noch zusammen zu sein. Das soll das Ziel am Lebensende sein.
Christian Jaksch, zum Schluss. Was denken Sie, sind denn die nächsten wichtigsten Schritte, die wir im Selbstverständnis rund um die Betreuung von älteren Menschen und ihrer Seele, ihrer Psyche in Angriff nehmen sollten?
Also der eine große Punkt, wie ich schon gesagt habe, ist die Einsamkeit. Es gibt europäische und WHO-Kriterien, verschiedene Dinge, die sich schon kümmern. Also da muss man sehr viel tun, ältere Menschen einzubinden. Wir brauchen diese Mehrgenerationenhäuser oder auch Mehrgenerationenambulanzen oder andere Institutionen und Strukturen, die die älteren Menschen integrieren. Man kann sehr viel profitieren und auch lernen von älteren Menschen. Wir sollten dieses Wissen nicht einfach verlieren, ja, weil auch die Jüngeren was lernen können. Ich kann nur ein Beispiel erinnern, wo es darum geht, Schulungen für Computer und iPad für Ältere. Waren dann Jüngere, die das gemacht haben, die 6-7 Stunden am Tag in diesen Medien verbringen. Und die haben das den Älteren beigebracht. Das hat für beide dann einen Profit gebracht. Erstens haben die Älteren gelernt, wie diese Dinge funktionieren und was man machen kann. Und die Jüngeren haben nur mehr 2 Stunden gebraucht, wie sie mit den Älteren gesprochen haben. Das wäre so ein Modell oder so ein Bild, wo beide profitieren könnten und vielleicht wieder gemeinsam was machen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr in die Prävention auch gehen, also sonst körperliche Bewegung, Ernährung, kognitives Training bis ins hohe Alter. Auch die Berufstätigkeit überlegen, nicht? Wie lange darf ich arbeiten, wie lange darf ich nicht arbeiten oder auch reduzierter arbeiten. Also es ist ganz wichtig, wir sehen ja das, wenn 65-Jährige dann in Pension gehen, dass viele ein Riesenproblem haben damit, weil sie so stark identifiziert sind. Wir sagen von Alterspsychotherapie, man muss schon 2-3 Jahre vor dem Pensionsantritt sich damit beschäftigen, was mache ich nachher, wenn ich in Pension gehe. Also sehr viel in Prävention investieren.
Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
Vielen Dank für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.